Trauma, das Gewürz im Lokalradio Brei mit Themen zur Drittweltproblematik. Wo laufen die Fäden? Finanzblatt Schweiz, dritte Welt. Frauen in der dritten Welt. Neueste Art von Ausbeutung. Menschenhandel mit Drittweltfrauen. Ein neuer Sklavenmarkt für abgeschlafte, frustrierte Europäer. Fremdenfindlichkeit. Rassismus in der Schweiz. Literatur aus der dritten Welt. Wo sind die Wurzeln von der Drittweltproblemen und wie hängt das zusammen mit unserem Leben in der Schweiz? Daneben immer Hintergrundbericht über aktuelle Ereignisse in Drittweltländern. Das ist Gurguma, jede zweite Mendung, das Abend um 8 Uhr im Radio Lora auf 88,1 MHz. Gurguma, jede zweite Mendung, das Abend um 8 Uhr auf 88,1 MHz.
Ja, alle miteinander, ihr habt es gehört. Wir kommen jetzt zur Drittweltsendung Gurguma. Heute haben wir wieder mal eine Magazinsendung. Das heisst, wir haben zwei Beiträge. Es sind beides Buchbesprechungen. Am Anfang eine Buchbesprechung über ein neues Buch über Mali. Und dann eine zweite Buchbesprechung über das neue Buch von Günter Wallraff, das nach unserer Vorstellung natürlich auch im weitesten Sinne ein Beitrag über die dritte Welt ist. Das heisst, das mal quasi die dritte Welt direkt vor unserer Haustür. Die dritte Welt also in Form von der Türken, von der Fremdarbeiter hier in Europa. Ich kann vielleicht gerade noch am Anfang, bevor wir anfangen, noch einen Hinweis machen auf die nächste Sendung, dann in zwei Wochen. Wir wollen dann wieder eine thematisch klar festgelegte Sendung machen, und zwar wieder mal über die Solidaritätsarbeit für Entwicklungsländer, die Solidaritätsarbeit für die dritte Welt diskutieren, und zwar quasi unter dem Thema Solidaritätsarbeit zwischen Aufklärung und Aktivismus. Dazu wollen wir Leute einladen von verschiedenen Hilfswerken, von verschiedenen Komitees, Leute, die also in irgendeiner Form verschiedene Strömungen in dieser Solidaritätsarbeit repräsentieren. Das also am 2. Dezember hier auf Radio Lora.
van Sinzana, Sinzana la colonia. Ne comme si des gens ont périmé la colonne de Diana. Or, on s'en manie à don, et t'es qu'à faire la colonne. Sama, kirini waya, banjo kirisa. Parama jama fumeli sete kumbe
son karafe karafe duru e chelo bolo son karafe karafe duru e chelo bolo
Moteri belena, sanu moteri belena jadanga.
Yai mamu, mamu tumu alikari moribana.
Mama ya moriye, mama chanta ya moriye jene kono.
Yai mamu, mamu tumu alikari moribana.
Masalu nuna, alikura na kundo batiki tununa jene kono.
Yai mamu, mamu tumu alikari moribana.
Yai mamu, mandugu alikari moribana.
Wir haben das Stück «So Carafé» gehört, gespielt von der bekannten malischen Gruppe «Superviton de Ségou». Am Schluss von dem Stück besingen sie Gaben, die der Djoliba, der Fluss Niger, dem Land bringt. Der Niger fließt von Guinea durch Mali, Niger und Nigeria ins Meer. In Mali aber bildet er ein riesiges Binnendelta, sehr fruchtbare Gegend. In der Mitte von dem Binnendelta liegt Mopti, ein bedeutender Marktort. Vor ein paar Wochen ist jetzt ein Buch rausgekommen im Webverlag «Ein Markt wie Mopti» von Bernhard Gardi. Wenn man Gardi hört, denkt man sofort an René Gardi. Und wer von uns hat nicht schon seine Jugendbücher gelesen oder seine Bücher über Handwerker, Bauern, Landschaften oder über Häuser im Sahel? Er hat auf seine Reise schon früh seinen Sohn, den Bernhard, mitgenommen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass der Bernhard Ethnologe geworden ist und jetzt seine Dissertation, die er in Basel am Ethnologischen Institut geschrieben hat, als Buch vorstellt. Das Buch heisst «Ein Markt wie Mopti» und ist im Webverlag erschienen, in der Reihe der Basler Beiträge zur Ethnologie. Ich möchte warnen, das Buch ist ein wissenschaftliches, ethnologisches Buch. Aber es gibt eine Unmenge von Fakten, die für jeden interessant sind, die sich irgendwie für Afrika, für das traditionelle Handwerk, für Strukturen, die in Afrika bestehen, interessiert. Obwohl sich das Buch ganz eng begrenzt mit dem Marktort Mopti und seiner grösseren Umgebung befasst, gilt das meiste, was über den Raum gesagt wird, auch weiter darüber aus. Nicht zuletzt darum, weil verschiedene Ethnien, wie Böhl, Bamana und Songrei, auch in anderen Regionen von Mali, ja sogar in anderen Ländern von Westafrika wohnen. Im ersten Teil stellt Bernhard Gardi uns die einzelnen Ethnien, die im Binnendelta vom Niger leben, vor. Dabei legt er schon da und vor allem dann im dritten Teil grossen Wert darauf, das umfassende soziale Netz von Berufskasten darzustellen. Nur wer begriffen hat, was das System im traditionellen Gefüge von Afrika bedeutet hat, kann begreifen, was mit der Zerstörung von den Sozialbeziehungen durch den Kolonialismus alles mitzerstört worden ist. Auf die Zerstörung von den Strukturen geht Bernhard Gardi nicht im Einzelnen ein, aber seine Beschreibung von den funktionierenden Strukturen lässt das erahnen, dass die Zerstörung von diesen Strukturen eine der Ursachen für die katastrophale Lage in den Sahelländern ist. Aus diesem Licht wird auch klar, dass verschiedene moderne afrikanische Ökonomen fordern, dass man die Berufskasten und das ganze soziale System, das damit verbunden ist, wieder sollte neu konstituieren. Doch das ist realistischerweise nur parallel zur Entwicklung von einem inneren Markt möglich. Das heisst also konkret durch weitgehende Abkopplung von der Weltwirtschaft und die Rückbesinnung auf die eigenen Ressourcen. Im letzten Teil beschreibt der Gardi einzelne von den handwerklichen Technologien, die in und um Mopti gepflegt werden. Für speziell Interessierte ist der Teil eine riesige Fundgrube. So werden durch die Weberei, Töpferei, Metall- und Lederverarbeitung ausführlich beschrieben. Zum Schluss noch ein paar Worte zu einer ganz besonderen Berufskaste, die der Gardi ausführlich beschreibt, der Griot. Griot verdienen sich ihren Lebensunterhalt als Erzähler, Redner, Sänger, Musikanten, Historiker. Ihre Sozialstellung ist sehr komplex. Sie wird einerseits dadurch prägt, dass sie oft Vertraute und Berater der Mächtigen sind, auch die Aufgabe haben, deren ihr Lob zu singen und zu verbreiten. Andererseits aber, dass sie eine grosse Ausdrucksfreiheit haben und die auch ziemlich stark nützen und darum oft sehr sozialkritisch auch die Zustände, die für die Mächtigen verantwortlich sind, aber auch wieder anprangern. Im Folgenden möchte ich euch noch ein Lied vom berühmten Griot Basumana aus Ségou vorspielen. Der Basumana hat sein ganzes Leben durch seinen Gesang in Dienst der Unabhängigkeit vom malischen Volk gestellt. Und darum ist er oft unter die Repression der Mächtigen geraten und hat darunter leiden. Er singt in diesem Lied das Epos von Sunyata Keita, dem Gründer des malischen Reichs, im 13. Jahrhundert. Er begleitet sich selber auf der Gora.
Buchbesprechung von Günter Wallraff, seinem neuesten Buch, ganz unten. Der Titel sagt schon, um was es in diesem Buch geht. Der Wallraff hat während 2 Jahren ganz unten gearbeitet, auf der untersten Schicht von Menschen in unserer westlichen Industriewelt, nämlich als Ausländer. Er hat sich in einen türkischen Arbeiter verwandelt. In der Einleitung beschreibt er seine Verwandlung. Aus Erzählungen von Freunden, aus vielen Veröffentlichungen konnte ich mir ein Bild machen vom Leben der Ausländer in der Bundesrepublik. Ich wusste, dass fast die Hälfte der ausländischen Jugendlichen psychisch erkrankt ist. Sie können die zahllosen Zumutungen nicht mehr verdauen. Sie haben kaum eine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt für sie, hier aufgewachsen, kein wirkliches Zurück in ihr Herkunftsland. Sie sind heimatlos. Die Verschärfung des Asylrechts, der Fremdenhass, die zunehmende Ghettoisierung, ich wusste davon und hatte es doch nie erfahren. Im März 1983 gab ich folgende Anzeige in verschiedenen Zeitungen auf. Ausländer, kräftig, sucht Arbeit, egal was, auch Schwerst- und Drecksarbeit, auch für wenig Geld. Angebote unter 35, 84, 58. Viel war nicht nötig, um mich ins Abseits zu begeben, um zu einer ausgestoßenen Minderheit zu gehören, um ganz unten zu sein. Von einem Spezialisten ließ ich mir 2 dünne, sehr dunkel gefärbte Kontaktlinsen anfertigen, die ich Tag und Nacht tragen konnte. Jetzt haben Sie einen stechenden Blick wie ein Südländer, wunderte sich der Optiker. Normalerweise verlangen seine Kunden nur blaue Augen. Ein schwarzes Haarteil verknotete ich mit meinem eigenen, inzwischen spärlich gewordenen Haaren. Ich wirkte dadurch um etliche Jahre jünger. So ging ich als 26- bis 30-Jähriger durch. Ich bekam Arbeiten und Jobs, an die ich nicht herangekommen wäre, wenn ich mein wirkliches Alter, ich bin inzwischen 43, genannt hätte. So wirkte ich in meiner Rolle zwar jugendlicher, unverbrauchter und leistungsfähiger, aber sie machte mich gleichzeitig zu einem Außenseiter, zum letzten Dreck. Das Ausländerdeutsch, das ich für die Zeit meiner Verwandlung benutzte, war so ungehobelt und unbeholfen, dass jeder, der sich die Mühe gemacht hat, einem hier lebenden Türken oder Griechen einmal wirklich zuzuhören, eigentlich hätte merken müssen, dass mit mir etwas nicht stimmte. Ich ließ lediglich ein paar Endsilben weg, stellte den Satzbau um oder sprach oft ganz einfach ein leicht gebrochenes Kölsch. Umso verblüffender die Wirkung. Niemand wurde misstrauisch. Diese paar Kleinigkeiten genügten. Meine Verstellung bewirkte, dass man mir direkt und ehrlich zu verstehen gab, was man von mir hielt. Meine gespielte Torheit machte mich schlauer, eröffnete mir Einblicke in die Borniertheit und Eiseskälte einer Gesellschaft, die sich für so gescheit, souverän, endgültig und gerecht hält. Ich war der Narr, dem man die Wahrheit unverstellt sagt. Sicher, ich war nicht wirklich ein Türke, aber man muss sich verkleiden, um die Gesellschaft zu demaskieren, muss täuschen und sich verstellen, um die Wahrheit herauszufinden. Ich weiß inzwischen immer noch nicht, wie ein Ausländer die täglichen Demütigungen, die Feindseligkeiten und den Hass verarbeitet. Aber ich weiß jetzt, was er zu ertragen hat und wie weit die Menschenverachtung in diesem Land gehen kann. Ein Stück Apartheid findet mitten unter uns statt, in unserer Demokratie. Das Buch ist nicht mehr ganz frisch. Es ist vor ungefähr einem Monat auf den Markt gekommen. Unterdessen sind schon mehr als 750'000 Exemplare verkauft worden. Obschon es eigentlich ein Reisser ist auf dem Markt, möchte ich es trotzdem vorstellen, weil es mich betroffen gemacht hat beim Lesen. Er beschreibt, was er während diesen 2 Jahren als Türk erlebt hat, in einer direkten, unverblümten Sprache, so dass man sich in seine Rolle als türkischer Arbeiter hineinversetzen kann. Was sein Buch für mich auch interessant gemacht hat, ist, dass er das Erlebte versucht, in einen grösseren Rahmen zu stellen. Er beschreibt Situationen nicht als einzelne Fälle, sondern will mit diesen Beispielen zeigen, dass die stellvertretend für viele andere gleichgeartete Fälle stehen. Er zeigt auf, dass Personen, die er beschreibt, nicht Einzelfälle sind, sondern in ein ganzes System hineinpassen, nämlich ins kapitalistische Wirtschaftssystem. Dass der Kapitalismus solche Personen sogar erzeugt oder mindestens toleriert. Das macht in meinen Augen das Buch stark. Dazu lese ich ein Beispiel, der letzte Abschnitt im Buch, vor. Vielleicht laufen in der Wirklichkeit bereits ähnliche oder schlimmere Aufträge in entsprechend größeren Dimensionen ab. Wenn die vorliegende Inszenierung dazu beiträgt, die Wachsamkeit und Kontrolle der Öffentlichkeit und einzelner Medien diesen Geheimwelten gegenüber zu verstärken und zu sensibilisieren, hat es den Aufwand gelohnt. Es ging hier nicht um Adler. Er ist in seiner kriminellen Energie und Fantasie eher mittlerer Durchschnitt. Nichts wäre falscher, als ihn zu dämonisieren. Er ist einer von zigtausenden Erfüllungsgehilfen und Nutznießern des Systems der grenzenlosen Ausbeutung und Menschenverachtung. Kommen wir jetzt zum Inhalt von dem Buch. Er beschreibt, was er während diesen 2 Jahren unter dem Namen Ali Levent alles gemacht hat. So hat er zum Beispiel bei McDonald's als Big Mac-Aufwärmer für 7,55 Mark in der Stunde gearbeitet, ist beim Fußballländerspiel Deutschland-Türkei in der deutschen Kurve gestanden, hat versucht, sich als gebürtiger Moslem durch einen deutschen Pfarrer zum christlichen Glauben umzutaufen lassen. Das ist ihm erst nach mehreren Anläufen bei einem notabene polnischen Priester gelungen. Hat auch versucht, beim Bagwan als Türk unterzukommen, was ihm aber nicht gelungen ist. Weiter hat er längere Zeit in einer Kolonne von Leiharbeitern bei Thyssen und bei anderen Baustellen gearbeitet. Hat sich als Versuchskaninchen bei Medikamentversuch zur Verfügung gestellt und zuletzt hat er 6 türkische Arbeitskollegen seinem Arbeitsvermittler Adler als Reparaturarbeiter für ein AKW angepriesen. Der hat sie arbeiten lassen, trotz müssen, dass sie in einer fast tödlichen Strahlendosis wären ausgesetzt gewesen. Aus dieser Fülle von Beispielen habe ich dasjenige ausgelesen, zum Vorstellen, und er selber bei Thyssen die härteste und ungesündeste Drecksarbeit hat müssen machen und erst noch um einen Teil von seinem Lohn geprellt worden ist. Das Beispiel dünkt mich repräsentativ für alle anderen in diesem Buch. Es zeigt nämlich ganz deutlich, dass für die Drecksarbeit Ausländer, vor allem Türken, angestellt werden, weil die am billigsten arbeiten. Sie sind angewiesen darauf, Arbeit zu haben. Sei sie noch so hart und schlecht bezahlt. Die Alternative wäre nämlich keine Arbeit und dadurch mit der Ausweisung zurück ins Heimatland zu rechnen. Dort, wo es sowieso keine Arbeit gibt. Ich erfahre, dass die August-Thyssen-Hütte in Duisburg schon seit längerer Zeit die Stammbelegschaft abbaut und über Subfirmen billigere, willigere und schnellere zu heuernde und auch zu feuernde Leiharbeiter einstellt. Seit 1974 wurden rund 17.000 Stammarbeiter entlassen. Viele ihrer früheren Arbeiten machen jetzt Männer von Subunternehmen. Insgesamt hat Thyssen allein in Duisburg 400 solcher Firmen unter Vertrag. Ich lerne einen 27-jährigen türkischen Arbeiter kennen, der über das Arbeitsamt an das Subunternehmen Adler vermittelt wurde. Adler, erfahre ich, verkauft Arbeiter an das Unternehmen Remmert. Remmert wiederum an die August-Thyssen-Hütte. Er erzählt von Arbeitsbedingungen und Ausbeutungsmethoden, die nur berichtet und nicht erlebt und belegt, niemals geglaubt und allenfalls in die Zeit des finsteren Frühkapitalismus verwiesen würde. Warum also in die Ferne schweifen, liegt das Schlimme doch so nah. 3 Uhr früh aufstehen, um 5 Uhr auf dem Stellplatz der Firma Remmert, Autobahnabfahrt Oberhausen-Buschhausen zu sein. Remmert ist ein expandierendes Unternehmen. Auf zeitgemäßen grünen Firmenstil steht Dienstleistungen, Remmert beseitigt Schmutz in jedweder Form. Fein- und Grobstaub, Giftschlamm und Müll, stinkende und faulende Öle, Fette und Filterreinigungen bei Thyssen, Mannesmann, MAN und sonst wo immer. Allein der Wagenpark der Firma Remmert ist an die 7 Millionen D-Mark wert. In die Firma Remmert integriert ist wiederum die Firma Adler. Wie die Puppe in der Puppe. Adler verkauft uns an Remmert und Remmert vermietet uns weiter an Thyssen. Den Hauptbatzen, den Thyssen zahlt, je nach Auftrag und Staub, Schmutz oder Gefahrenzulage, zwischen 35 und 80 D-Mark pro Stunde und Mann, teilen sich die Geschäftspartner. Ein Almosen von 5 bis 10 D-Mark wird von Adler an den Malocher ausgezahlt. Ein Vorarbeiter steht vor einem abfahrenbereiten schrottreifen Kleinbus und hakt auf einer Liste Namen ab. Neu? Fragt er mich, kurz und knapp. Ja, ist die Antwort. Schon hier gearbeitet? Mir ist nicht klar, ob die Antwort nützlich oder hinderlich für meine Einstellung sein könnte. Darum zucke ich vorsichtshalber mit den Schultern. Du nix verstehen? Geht er auf mich ein. Neu, gebe ich das Stichwort zurück. Du gehst zu Kollega in Auto, sagt er und zeigt auf einen klapprigen Mercedes-Kleinbus. Das war alles. So einfach erfolgt eine Einstellung in einem der modernsten Hüttenwerke Europas. Keine Papiere, nicht mal nach meinem Namen wird gefragt. Auch meine Staatsbürgerschaft scheint vorerst keinen in diesem internationalen Unternehmen von Weltrang zu interessieren. Mir ist es nur recht so. In der Karre sitzen 9 Ausländer und 2 Deutsche zusammengequetscht. Die beiden Deutschen haben es sich auf dem einzigen festmontierten Sitz bequem gemacht. Die ausländischen Kollegen sitzen auf dem kalten, ölverschmierten Metallboden des Wagens. Ich setze mich zu ihnen, sie rücken zusammen. Auf Türkisch spricht mich ein etwa 20-Jähriger an, ob ich Landsmann sei. Ich antworte auf Deutsch, türkische Staatsbürgerschaft. Ich sei jedoch in Griechenland, Piräus, bei der griechischen Mutter aufgewachsen. Mein Vater war Türk, ließ meine Mutter mit mir allein, als ich 1 Jahr war. Deshalb brauche ich auch so gut wie keine Türkischkenntnisse zu haben. Das klingt plausibel und die Legende hält auch das gesamte kommende halbe Jahr meiner Arbeit auf Thyssen stand. Und jetzt noch ein Bericht, in dem er beschreibt, was er geschafft hat. Immer noch innerhalb des Fabrikgeländes aber in einem ganz anderen Ortsteil in Schwelgern werden wir abgeladen, im Bereich der Koksmühle. Es geht mehrere Treppenabsätze in die Tiefe, das Licht sickert spärlicher, es wird immer düsterer, immer staubiger. Du meinst, es ist bereits jetzt ein wahnsinniger Staub, den man kaum aushalten kann. Aber es geht erst los. Du bekommst ein Pressluftgebläse in die Hand gedrückt und musst damit die fingerdick liegenden Staubschichten auf den Maschinen und in den Ritzen dazwischen aufwirbeln. Im Nu entsteht eine solche Staubkonzentration, dass du die Hand nicht mehr vor den Augen siehst. Du atmest den Staub nicht nur ein, du schluckst und frisst ihn. Es würgt dich. Jeder Atemzug ist eine Qual. Du versuchst zwischendurch die Luft anzuhalten, aber es gibt kein Entfliehen, weil du die Arbeit machen musst. Der Vorarbeiter steht wie der Aufseher eines Sträflingskommandos am Treppenabsatz, wo ein wenig Frischluft reinzieht. Er sagt, Beeilung, dann seid ihr in 2-3 Stunden fertig und dürft wieder an die frische Luft. 3 Stunden, das bedeutet über 3000 Mal Luft holen. Das bedeutet, die Lunge vollpumpen mit dem Koksstaub. Es riecht zudem nach Koksgas, man wird leicht benommen. Als ich nach Atemschutzmasken frage, klärt Mehmet mich auf. Bekommen wir keine, weil Arbeit dann nicht so schnell und Chef sagt, haben kein Geld für. Selbst die Kollegen, die schon länger hier sind, zeigen Angst. Helmut, ein knapp 30-jähriger Deutscher, der aussieht, als sei er bald 50, erinnert sich, vor einem Jahr sind durch plötzlich auftretendes Gas im Hochofenbereich 6 Kollegen totgegangen. Statt runterzuklettern, sind sie in Todespanik hoch. Das Gas steigt mit hoch. Ein guter Kumpel von mir, der in der gleichen Kolonie arbeitete, ist nur dadurch davongekommen, weil er am Abend vorher gesoffen hatte und noch morgens so stramm war, dass er verpennte. Während wir in Staubschwaden stehend den Staub vom Boden in Plastiksäcke schaufeln, stürzen Thyssen-Monteure, die einige Meter unter uns arbeiten, an uns vorbei und laufen die Treppe hoch ins Freie. Eine halbe Stunde später beehrt uns ein Sicherheitsbeauftragter der Thyssen-Hütte mit seinem Besuch. Im Vorbeihasten und während er sich die Nase zuhält, teilt er uns mit: Die Kollegen haben sich beschwert, dass sie in dem Dreck, den ihr macht, nicht mehr arbeiten können. Macht gefälligst mal schnell, damit ihr dann fertig werdet. Und schon ist er wieder weg. Die Arbeit dauert bis Schichtschluss. Die letzte Stunde heißt's, die schweren Staubsäcke auf dem Rücken, die eiserne Treppe hoch ins Freie zu schleppen und in einen Container zu schmeißen. Trotz der schweren Knochenarbeit empfinde ich es wie eine Erlösung, oben kurz frische Luft schnappen zu können. Dass sich die Ausländer noch viel weniger wehren als die deutschen Arbeiter, wird auch im Bereich von Sicherheitsvorschriften und Gesundheitsbedingungen ausgenutzt. So ist es klar, dass türkische Arbeiter nicht dürfen krank sein, sonst werden sie gerade frischlos entlassen. Es hat ja noch 1000 andere, die auf diesen Job warten. Da viele zudem noch schwarz arbeiten, haben sie auch keine Arbeitslos- und Krankenversicherung. Sie sind also gezwungen, bis fast zum Umfallen zu arbeiten, trotz Krankheiten und Schäden von Unfällen. Zudem können sie gezwungen werden, mehrere Schichten nacheinander zu arbeiten. Der Mensch wird so zur Wegwerfware. Man braucht ihn, bis er nicht mehr funktioniert, dann rührt man ihn weg und nimmt den nächsten. 2 Zitate dazu aus dem Buch. Das Tragen von Sicherheitsschuhen mit Stahlkappe vorne ist Vorschrift bei Thyssen. Ebenso das Tragen von Schutzhelmen. Nach den gesetzlichen Bestimmungen müsste uns Adler diese Sachen stellen, ebenfalls Arbeitshandschuhe. Adler spart jedoch auch hier. Er betrügt im Großen wie im Kleinen. Viel Kleinvieh gibt auch Mist, ist eine seiner Devisen. Wenn Leute rar sind, drücken die Vorarbeiter und Thyssenmeister ein Auge zu und lassen neue von Adler auch schon mal in Turnschuhen arbeiten. Obwohl bei unserer Arbeit ständig Gefahren drohen, zum Beispiel durch herunterfallende Teile, umkippende, überladene Schubkarren, Hubwagen oder vorbeifahrende Gabelstapler. Ich habe bis zuletzt keine ordnungsgemäßen Arbeitsschuhe mit Stahlkappen getragen, etliche andere Kollegen ebenfalls nicht. Ich habe Glück gehabt, dass nichts passiert ist. Die Arbeitshandschuhe suchen wir uns in Abfalleimern oder Müllcontainern zusammen. Meist ölverschmierte, oder eingerissene von Thyssenarbeitern, die sie weggeschmissen haben, nachdem die Hütte ihnen neue gegeben hat. Die Schutzhelme müssen wir uns kaufen, oder man hat das Glück, mal einen stark ramponierten, weggeworfenen zu finden. Die Köpfe der deutschen Kollegen werden schützenswerter und wertvoller als die der Ausländer eingeschätzt. Zweimal riss mir Vorarbeiter Zehntel meinen Helm vom Kopf, um ihn deutschen Kollegen zu geben, die ihren vergessen hatten. Als ich beim ersten Mal protestierte, Moment, habe ich gekauft, gehört mir, wies mich Zehntel in die Schranken. Dir gehört hier gar nichts, höchstens ein feuchter Dreck. Du kannst ihn dir nach der Schicht wieder geben lassen. Da wirst du ruckzuck enteignet, ohne gefragt zu werden. Und noch das zweite Beispiel von einem Deutschen, wo mehrere Schichten hintereinander hat müssen arbeiten. Jürgen legt mir die entsprechenden Stundenzettel vor, von den jeweiligen Vorarbeitern oder Meistern abgezeichnet. Im März ständig Schichten von 16 Stunden, 17,5 Stunden, 14 Stunden, 20,5 Stunden, das alles hintereinander weg. Manchmal werden auch großzügig ein paar Stunden Schlafpause dazwischen gewährt. So am 12.03. von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr durchgearbeitet, 16 Stunden. Kurz nach Hause und 1,5 Stunden geschlafen. 0.30 Uhr nachts, Beginn der neuen Schicht bis zum nächsten Tag 21 Uhr durchmalucht, 20,5 Stunden. Zwei Tage später wieder Doppelschicht von 16 Uhr bis zum nächsten Tag 14 Uhr durch, 22 Stunden. Am 18.03. Schichtbeginn 6 Uhr früh bis 14 Uhr, normal 8 Stunden. Bis man zu Hause ist, 15.30 Uhr. Schlaf bis 20 Uhr, 4,5 Stunden. Kurz was gegessen, neue Schicht, Beginn 21.30 Uhr, durch bis 7 Uhr früh, 9,5 Stunden. Schlafen 8.30 Uhr bis 14 Uhr, 5,5 Stunden. Und wieder Arbeit von 16 Uhr bis nächsten Tag 14 Uhr, an einem Streifen, 22 Stunden. Wir haben immer die Faust in der Tasche gemacht, sagt Jürgen. Aber ich hatte ja keine Arbeit. Ganz ohne Arbeit wäre es nämlich noch schlechter. Und wenn der Vorarbeiter einen brauchte, hat er gefragt, hör mal, machst du länger? Habe ich am Anfang klipp und klar gesagt, wenn ihr was für Samstag, Sonntag habt, sagt Bescheid. Ich verdiene so wenig, ich muss die Schichten haben, sonst komme ich nicht auf mein Geld. Die meisten anderen, die Türken, waren ja fast nur Türken dabei, Adler, die waren noch ein bisschen schlechter dran. Da hieß es einfach, du machst länger. Machst du nicht, brauchst du morgen nicht mehr zu kommen. Was heißt morgen, kannst du gleich gehen. Die grosse Arbeitslosigkeit wird auch auf dem finanziellen Bereich ausgenutzt. Die Angst, wenn man aufmuckt, gerade entlassen zu werden, führt dazu, dass man nichts mehr sagt, um wenigstens den bescheidenen Lohn noch überzukommen. Dass sich die Unternehmer auch mit kriminellen Methoden ihren Reichtum verschaffen, soll das nächste Beispiel aus dem Buch zeigen. Da sagt Thümen. Ich hatte schon 3 Monate bei Adler gearbeitet und er hat mir in der ganzen Zeit nie eine richtige Abrechnung gemacht. Nur immer da mal 100 D-Mark, da mal 200. Aber ich habe fast jeden Tag gearbeitet. Ich habe mir von Freunden immer Geld geliehen, um leben zu können und gesagt, kriegt ihr sofort wieder, sobald ich mein Geld von Adler kriege. Weil der gesagt hatte, dass ich es ganz sicher in den nächsten Tagen bekomme. Als ich meinen Freunden meine Schulden nicht zurückzahlen konnte, haben die gedacht, ich betrüge sie und haben nicht mehr mit mir gesprochen. So verlor ich meine Freunde. Ich habe dann versucht, woanders Arbeit zu bekommen, aber die verlangten meine Papiere, sonst keine Arbeit. Bin ich zu Adler hin und habe ihm gesagt, ich habe neue Arbeit, aber nur wenn Papiere, und wollte mein restliches Geld haben. Da hat Adler gesagt, du kriegst deine Papiere, wenn du unterschreibst, dass du kein Geld mehr von mir kriegst. Ich habe nachgedacht, wenn ich in den nächsten Tagen die Papiere nicht vorgelegt, hätte ich die neue Arbeit nicht bekommen. Was sollte ich denn machen? Und mein neuer Chef ist mit Adler gut Freund. Da habe ich ihm unterschrieben, dass ich kein Geld mehr kriegen soll. Der Zettel war schon mit Schreibmaschine vorgeschrieben. Da hat er ganz viele von. Darauf steht Bestätigung. Hiermit bestätige ich, dass ich aus meiner von vornherein zeitlich befristeten Tätigkeit bei der Firma Adler Industriemontagen KG keinerlei Ansprüche mehr habe. Im Buch kommen aber noch andere Aspekte dazu. Die Ausbeutung der Arbeiterschicht hat der Wallraff schon in anderen Büchern beschrieben, so zum Beispiel im Buch Industriereportage. Was neu ist in diesem Buch, die Differenzierung zwischen deutschen und ausländischen Arbeitern. Ein Problem, das sich scheinbar in der ganzen westlichen Industriewelt breit macht. Der Wallraff zeigt, dass die wirkliche Drecksarbeit praktisch nur noch von Ausländern gemacht wird. Ein deutscher Düsenarbeiter sagt im Buch einmal zum Ali: Ihr seid bekloppt, in so einem Dreck kann man doch nicht arbeiten. Dass es nicht immer bei solchen Ausrufen zwischen Deutschen und Türken bleibt, hat der Wallraff mehrfach am eigenen Leib erfahren müssen. Gerade deutsche Arbeiter haben offensichtlich schnell einen faschistischen, fremdenfindlichen Spruch oder Witz auf der Lippe. Der Wallraff erzählt ein eindrückliches Beispiel von einem Gespräch zwischen einem perfekt deutsch sprechenden Türk und einem 53-jährigen deutschen Kolonnenschieber Alfred. Als Yüksel einmal wagt, Alfred, der wieder mal wie ein Besessener darauf losarbeitet und die Zeit total vergessen hat, daran zu erinnern, dass eigentlich schon längst Pause ist, pflanzt sich Alfred vor ihm auf und brüllt ihn an. Erst wird die Arbeit fertig gemacht und dann wird Pause gemacht. Das war in Deutschland schon immer so. Wir Deutschen sind so aufgewachsen. Und weißt du, was du für mich bist? Du bist ein riesengroßes Arschloch für mich. Ein Arschloch bist du. Und während der Pause steigert sich Alfred erneut in einen Wutausbruch hinein. Weißt du, wenn du mal den Mengele triffst, weißt du, wer das ist? Das war einer unserer besten Forscher in der Medizin. Der lebt nämlich noch, den haben sie nicht kaputt gekriegt. Wenn der an der Rampe steht und du kommst vorbei, dann sagt er garantiert zu dir, rechts raus, ab ins Gas. Mit dir kann ich keine Versuche machen. Und weißt du auch warum? Yüksel ist ganz blass und wagt keine Widerrede. Er sagt nur, nein, wieso? Weil man mit dir überhaupt nichts anfangen kann. Du bist ja nur hierher gekommen, um dich vor der Militärdiktatur zu drücken, um hier im deutschen Kindergarten groß zu werden, um hier groß gepäppelt zu werden. Wärst du da geblieben, dann hättest du mal gelernt, was das heißt, anständig zu leben. Ihr Türken, ihr habt noch nie eine Demokratie erlebt. Ihr wisst gar nicht, wie das ist, ihr müsst erst mal lernen, mit der Militärdiktatur zu leben und euch nicht hier durchwursten auf unsere Kosten. Noch ein Aspekt in dem Buch möchte ich ganz deutlich herausstreichen. Der Wallraff unterteilt nicht in die bösen Arbeitgeber und die lieben Arbeitnehmer. Für ihn ist der Arbeitsvermittler Adler nicht einfach nur ein Bösewicht, er bewährt es auch. Das ist er sicher auch. Er zeigt aber noch andere Seiten, nämlich seine Ängste und Verfolgungswahn. Sicher nicht, um eine privilegiertere Stellung zu haben, hat sich der Wallraff alias Ali Levent als Chauffeur beim Adler verdient, sondern um der Person von einem Arbeitsvermittler näher zu kommen, ihn besser zu beobachten. Er versucht von dieser Person ein möglichst objektives Bild zu geben, ob schon ein Grund genug hätte, ihn in alle Ewigkeit zu verdammen. Folgende Szene hat mir doch ein Schmunzeln abbringen können, obwohl das Buch sonst alles andere als lustig ist. Als ich, sein Chauffeur, wieder mal über eine halbe Stunde morgens in der Früh, 7.30 Uhr, vor seinem Haus auf ihn warte, verspüre ich das dringende Bedürfnis, zur Toilette zu müssen. Ich klingle und frage Adler, ob ich mal auf dessen Klo darf. Adler, muss der groß oder klein? Ich, alles. Adler, ja, mach mal draußen. Ich, wo soll ich draußen? Adler, machst du um die Ecke, irgendwo, geh schon. Ich, wo in die Ecke? Adler, ey, ist doch scheißegal. Er schickt mich auf die Straße wie einen Hund. Es gibt auch keine Möglichkeit, in seinen Vorgarten zu scheißen, alles ist von überall her einsehbar. Mir ist danach, ihm einen Haufen auf die Haube seines Mercedes zu setzen, direkt auf den Stern drauf. 10 Minuten später, als Adler runterkommt, frage ich ihn, ist dir Toilette kaputt, oder? Adler, nein, die ist nicht kaputt. Das machen wir nicht so gerne. Ja, weil bei fremden Leuten und so weiter und so fort, will ich Ihnen ganz ehrlich sagen, weil wir Angst haben wegen Krankheiten. Grundsätzlich bei fremden Leuten machen wir das nicht. Sind so viele Krankheiten im Umlauf. Man weiß nicht, wo man sich mal infiziert und so weiter und so fort. Verstehst du? Und in dem Bereich da ist die Infektionsgefahr ja ziemlich groß. Ich, wenn die Gäste habe, müsse die immer rausgehen. Adler in Verlegenheit zögert. Ich habe, wie gesagt, keine Gäste, aber meine Monteure und so weiter und so fort kommen nicht auf meine Toilette. Das wissen die aber auch alle. Da fragt schon keiner. Ich bin also, was das angeht, sehr, sehr vorsichtig. Ich, habe Sie auch Angst vor AIDS? Adler, du meinst AIDS, ja? Jeder hat, nicht wahr, Angst. Aber ich sorge vor. Ich gehe zum Beispiel auch nie, wenn ich irgendwo fremd bin, auf fremde Toiletten oder etwas. Gehe ich nicht. Ali, Adler, mache ich nicht. Ich versuche das immer so hinzukriegen, dass ich da zu Hause das Geschäft da machen kann. Gehe auf keine fremden Toiletten. Ich, Adler, weder auf öffentliche noch irgendwo, wenn ich zu Besuch bin. Adler sinniert weiter. Ich gebe auch fast keinem die Hand oder sowas. Und wenn ich jemand die Hand geben muss, dann werden die Hände sofort hinterher gewaschen. Das Buch hat mich schaurig betroffen gemacht, wie man mit Menschen umgehen kann. Wie der Mensch in unserem System für gewisse Leute absolut keinen Wert darstellt, sondern der Profit an oberster Stelle steht. Dass der Wallraff mit seinem Buch nicht den grossen Stutz machen will, zeigt die Tatsache, dass er durch seine persönliche Betroffenheit und Solidarität mit den ausländischen Arbeitern einen grossen Teil von seinem Honorar für einen Fonds zur kostenlosen Beratung für Ausländer, Rechtshilfe, Aufklärungskampagne und ein Wohnprojekt für Ausländer zur Verfügung gestellt. Das wäre die Buchbesprechung von Günter Wallraff, seinem Buch «Ganz unten». Es ist im Kiepenheuer und Witsch Verlag herausgekommen.
Ja, mit dem letzten Stück haben wir nochmal den Kontinent gewechselt und sind in Kolumbien angekommen. Kolumbien ist ein Land, das in der letzten Zeit ein paar Mal traurige Schlagzeilen gemacht hat. Das letzte Mal wegen einem Vulkanausbruch und nur eine Woche vorher eigentlich ein Vulkanausbruch von ganz anderen Sorten, nämlich mit der Besetzung des Justizpalasts und der brutale Bombardierung von diesem Palast, kurz darauf aber von der Regierungstruppe, eigentlich die Entladung von einer sozialen Spannung, die nur sehr schlecht verdeckt worden ist unter einer oberflächlichen Kruste von der Pazifierungspolitik vom Präsident Betancourt. In diesem Zusammenhang ein paar Hinweise. Auf Kolumbien wird man im Radio Lora wahrscheinlich noch in nächster Zeit auch noch eingehender zurückkommen, in einem der einschlägigen Sendegefäße. Hier nur mal noch eine Warnung eigentlich. Jetzt laufen ja die grossen Sammelaktionen an wegen dieser Katastrophe. Man sollte in diesem Zusammenhang eben auch sehen, dass Kolumbien ein Land ist mit einer riesigen Korruption. Und es ist sicher von Vorteil, bevor man irgendwelches Geld spendet, auch schauen, dass das nicht in die Hände der Regierung geht, sondern an Orte hin von Organisationen, die mit der Basiskirche zum Beispiel zusammenarbeiten. Also es empfiehlt sich sicher, wenn man selber oder wenn irgendwelche reiche Verwandte Geld spenden wollen, dass man die darauf hinweist, sie sollen das zum Beispiel nicht als Rote Kreuz spenden, wo am ehesten noch mit der Regierung zusammenarbeitet, sondern zum Beispiel an Organisationen wie die HEX, also Hilfswerk von der evangelischen Kirche und Missionen. Das Postcheck-Konto hier für Zürich wäre PC80-1115. Das wäre also das Postcheck-Konto für irgendwelche Spenden zu Kolumbien. Ja, mit diesem Hinweis verabschieden wir uns von der Kurkuma-Gruppe und melden uns in 2 Wochen wieder mit dieser Sendung, wie am Anfang angekündigt, zum Thema Solidaritätsbewegung in der Schweiz zwischen Aktivismus und Aufklärung.
Siempre fue que sirvió de algo el viaje que se hizo el indio. No importa, murió esperando porque solo eran promesas, pero rompió la inocencia que los tenía muy perdidos y descubrió la verdad para cambiar sus destinos. Y ahora que está descubierta resultó un indio atrevido recogiendo la maleta, transformándole el camino, viajando por Venezuela y plagiándole el sentido. Pero hoy queda la respuesta, quiere aclarar que ese grito es de un indio colombiano quien lo puso en el camino. Y como el viejo murió, siguió investigando un hijo. Y ahora resultó diciendo que ellos también son humanos conforme Blanco lo ha sido y que se sienten su hermano aunque no quieran sentirlo. Que no creen en los milagros de los fulanos políticos ni en cuentos del presidente, dicen que habla muy bonito pero que solo promete y que todos son lo mismo. Y hasta ahí llegó la maña de someter a los indios de casi como a las malas, obligarlos a un partido, dice que es por la culata que ahora les va a salir el tiro. Y es que está bien precavido, esto me llenó de asombro. Un día lo vi bien vestido con un serrucho en el hombro, diciéndole a otro guajibo, este año sí me compongo. Ahora sí ya tengo el arma pa' comer bueno bien gordo. Solo me falta la gafa, me compro la calafón, me presento a la oficina y ese yo soy un doctor. Si la jefe pregunta pa' mi política parero, yo dice pa' él, dígate primero. Si la jefe rojo, yo rojo. Si la jefe azul, bueno, como lo político me volteo, yo azul también. El estudio ese no le importa, esa es la mera palanca, la puesto pa' mamá gallo, esa es la mera corbata y serrucho. Y si de pronto no resulta, me largo pa' plana. Y allá revuelto con yuca siembro bastante marihuana. La Guajira, marihuana. La Barranquilla, bastante marihuana, amigo. La Macarena, marihuana. Yo lo más pendejo no, yo también siembro bastante marihuana y vendo pa' gringo, avioneta, tu, pa' allá tierra cerca.